Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Howdy.
Und Herr Pähler.
Der fehlt entschuldigt, denn wir melden uns heute aus den USA und berichten von einem Wahnsinn, der seit letzten Freitag in Austin, Texas stattgefunden hat. Die South by Southwest Interactive 2019. Das ist das größte Netzkulturfestival der Welt. Und welche Medientrends wir für euch dort identifiziert haben, das hört ihr in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das texanische Medienmagazin. Ich melde mich heute nicht aus Köln, sondern aus den USA, denn wir sind hier noch auf Reisen. Für ihren Technikoptimismus ist die South by Southwest nämlich seit Jahren bekannt. Doch was die 75.000 Teilnehmer, die in den letzten Tagen in Austin, Texas bei der Netzkulturkonferenz spüren konnten, das war politischer, kritischer und vor allen Dingen auch ein bisschen ernüchternder als in den vergangenen Jahren. Zum Beispiel ist hier die Trendforscherin Amy Webb aufgetreten mit ihrem jährlichen Blick auf die Tech-Welt. Und was sie dort sagte, klang dann etwa so: Es ist Zeit, dass wir uns an einen Zustand tiefster Unsicherheit anfreunden. Das zeigt sich auch in den mehr als 2100 Konferenzthemen, die hier in den letzten Tagen besprochen oder abgehalten wurden. Künstliche Intelligenz war omnipräsent. Trumps Gegenkandidaten für den US-Präsidentschaftswahlkampf 2020 brachten sich in Stellung und immer wieder tauchten auch ethische Fragen auf, um so die Beziehung zwischen Mensch und Maschine neu zu definieren. Tja, was bedeutet das jetzt alles für die Medien? Ihr merkt schon, das wäre für mich alleine zu beobachten gar nicht so einfach. So nach dem Motto, 4 Augen und Ohren hören mehr als 2 und 6 hören sogar noch mehr, haben wir deswegen heute Abend schöne Verstärkung mitbekommen. Deswegen freue ich mich sehr über meine Gäste heute Abend hier bei Was mit Medien, nämlich die freie Medienjournalistin Ulrike Langer. Unter anderem könnt ihr ihre Texte im Medienmagazin oder bei Horizont lesen, ist heute hier. Hallo Ulrike.
Hallo Daniel.
Und Richard Gutjahr ist auch bei uns. Er ist Journalist, Blogger und neuerdings auch mit dem Thema Elektromobilität mit dem Portal imobli.com unterwegs. Hallo Richard.
Howdy.
Ha, wenn ihr mal jetzt guckt, wir waren auf der South By unterwegs. Ich glaube, noch so ein bisschen geschlaucht, ne? Aber jetzt hier, während hier in Deutschland schon Abend ist, sitzen wir hier noch beim Morgenkaffee. Wenn ihr jetzt schon mal so ein bisschen die letzten Tage Revue passieren lasst, was für ein Jahrgang war das hier bei der South By in diesem Jahr? Ihr seid ja auch schon seit ein paar Jahren dort regelmäßig unterwegs. Wie würdet ihr diesen Jahrgang South By beschreiben?
Ich glaube, den ganz großen Hype gab es nicht, wenn man mal von den E-Scootern, über die alle reden, absieht. Aber inhaltlich viele kleine 1000 Einzelaspekte und nicht das große Ding. Also vor 10 Jahren wurde Foursquare gelauncht und das war das große Thema. So etwas sehe ich nicht, sondern viele Aspekte.
Ja, wie man hier gerne gesagt hat, the future is fragmented. Das heißt also, man hat nicht mehr diese eine Mega-Sau, die durch das Dorf getrieben wird, sondern viele kleine, Ferkel, wie viele kleine Medienferkel. Man kann also von der Ferkel-Future sprechen.
Weil wenn man sich das aber mal anschaut, ich habe mal so überlegt, so, okay, was fällt mir jetzt auch auf im Vergleich zum vorigen Jahr? Also im letzten Jahr war es ja schon kritischer, auch unter dem Eindruck von Trump und von diversen politischen Affären, war auch die Stimmung ein bisschen gelähmt. Das hat sich irgendwie ein bisschen sich geändert, das ist beibehalten worden, aber der Name Trump, der fiel sehr selten. Also es war so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, im No-Trump-Land zu sein.
Das war so ein bisschen wie bei Harry Potter, der über den man nicht spricht.
Und darüber habe ich auch mit Miriam Meckel gesprochen. Sie ist ja die Gründungsherausgeberin von ADA, das ist eine journalistische Plattform der Verlagsgruppe Handelsblatt. Und sie hat sich auch mal mit diesem Phänomen beschäftigt.
Ich nehme schon wahr, dass der Name Trump zwar nicht fällt, aber dass er schon so als Phantom mitschwingt. Ich glaube, ich habe noch keine South By erlebt, die so politisch war wie diese. Ich habe auch noch nie 1,5 Stunden in der prallen Sonne gestanden, um reinzukommen und eine Politikerin zu hören, Alexandria Ocasio-Cortez, die hier wirklich der absolute Superstar war und die halt auch ein paar Sachen gesagt hat, die im Hinblick auf Tech interessant waren. Sie hat eigentlich so einen Techno-Utopismus entwickelt, wo sie sagt, warum lassen wir die Technologie nicht uns die schwierigen Aufgaben wegnehmen, damit wir Zeit haben, was Gutes zu machen, damit wir unsere Produktivität in wirklich kreativen Zusammenhängen erhöhen können, damit wir mehr so soziale Aufgaben wahrnehmen können. Das fand ich schon sehr spannend. Das ist also ein Thema, was bei uns zum Beispiel ja ganz selten aufgegriffen wird, gar nicht aufgegriffen wird. Und das schwingt hier schon an allen Ecken und Enden mit. Man verlangt von Tech, dass die Unternehmen sich um das soziale Wohl kümmern. Das beginnt und das kann man auf dieser South By sehr genau merken.
Das war ja wirklich interessant in diesem Jahr auf der South By, dass sich die demokratischen Politiker vor allen Dingen, die auch ins Rennen gegen Trump einsteigen wollen oder halt auch darum kämpfen, tatsächlich am Ende Kandidat zu werden, dass sie wirklich sich hier präsentiert haben, dass sie hier eigentlich nur ihre Message loswerden wollten, sondern natürlich auch interessiert sind, Unterstützer unter den Amerikanern hier zu finden für den Wahlkampf. Richard, welchen Eindruck haben die auf dich gemacht?
Ja, also der Wahlkampf hat begonnen, kann man sagen, für die nächsten Präsidentschaftswahlen. Angefangen gleich mit einer großen Keynote von Howard Schultz, dem Starbucks-Gründer, der also sich mehr oder weniger zwar noch nicht offiziell erklärt hat, ob er jetzt wirklich kandidieren will oder nicht, aber er zelebriert das natürlich und hat die Bühne, die größte Bühne, die die South By hier in Austin zur Verfügung hatte, genutzt, auch gefüllt, hat Autogramme gegeben. Also er hat sich sehr präsidial angefühlt und angehört, aber ob er dann tatsächlich überhaupt eine Chance hat, tatsächlich dann von den Demokraten selber also ins Rennen geschickt zu werden, das darf man bezweifeln. Jedenfalls hat er das Bad in der Menge sehr genutzt. Und er kombiniert ja so ein bisschen einerseits so den republikanischen, Unternehmertraum, so von wegen, also große Unternehmen, die sind so das Rückgrat dieses Landes. Und gleichzeitig aber auch das Soziale, denn er ist auch bekannt dafür, dass er bei Starbucks beispielsweise sehr viele, Sozialleistungen auch an die Mitarbeiter auszahlt, die bei uns oder die in Europa dann oft gerne auch als sozialistisch verspottet werden.
Ich räume Howard Schultz nicht die geringste Chance ein. Er deckt genau das Viertel ab, was keiner braucht, womit man in den USA keine Wahlen gewinnt. Er ist wirtschaftspolitisch, steht er rechts und sozial steht er links. Also er ist für Abtreibung, er hat nichts gegen die Homo-Ehe, aber bitte auch keine Steuererhöhung für Reiche. Damit gewinnst du hier keine Wahlen. Also ich wohne in Seattle, wir kennen ihn hier schon lange. Hier ist er ein verhasster Mann, weil er das Basketballteam der Sonics verkauft hat. Das wird man ihm nie verzeihen. Aber Lokaljournalisten haben auch ausgegraben, dass er sich in den letzten 20 Jahren praktisch außer an Präsidentschaftswahlen an keinerlei Wahlen beteiligt hat. Und so einer will Präsident werden, der auch anderen sagt, ja, ihr müsst Demokratie nicht nur leben, indem ihr das Kreuzchen macht, sondern ihr müsst euch engagieren. Der kann sich das eigentlich nicht leisten. Und selbst als es rauskam, hat er noch die letzten Kommunalwahlen verschwitzt.
Wir haben es gerade bei Miriam Meckel schon ein bisschen rausgehört. Sie hat ja auch über Alexandria Ocasio-Cortez gesprochen, AOC. Und ich glaube, viele sind sehr traurig, dass sie bei der Präsidentschaftswahl noch nicht 35 ist, oder? Dass sie also so mit 29 Jahren noch nicht jetzt antreten kann. Aber viele hatten das Gefühl, hier haben wir eine mögliche neue Präsidentin der Vereinigten Staaten erlebt.
Jüngste Kongressabgeordnete seit Bestehen der Vereinigten Staaten von Amerika. Sie ist wirklich die personalisierte amerikanische Traum. Vom Tellerwäscher, sprich vor 2 Jahren hat sie noch gekellnert in einer Bar, in einem Restaurant, zum nicht Millionär, aber zumindest zur Ikone quasi für junge Menschen und für Leute, die alles nur nicht Trump wollen. Sie vereinigt sehr viele Liberale und viele sagen hier natürlich auch sozialistische Träume. So ein bisschen wie der junge Bernie Sanders weiblich. Und sie ist natürlich auch sehr mediagenic, also das heißt, also sie bedient so ziemlich alles, was auch die Medien gut finden. Sie sieht gut aus, kann reden, sie ist eine Hoffnungsträgerin gerade für das junge, für das liberale Amerika.
Ich kann euch empfehlen, mal auf dem Twitter-Account von Richard vorbeizuschauen, weil er da jetzt täglich ein Foto seit ihrem Auftritt gepostet hat. twitter.com/gutja, ne? Da einfach mal vorbeischauen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das rollende Medienmagazin. Es gibt ja mal ein Thema, über das alle auf der South By reden. Vor vielen Jahren hatte Twitter hier den Durchbruch. Später war es Foursquare. Und letztes Jahr wollten alle zu Elon Musk. Und in diesem Jahr hatte das was mit kleinen Rollen zu tun und Scootern, um die man im wahrsten Sinne des Wortes überhaupt nicht drum herum kam, ne?
Allerdings, die Dinger standen und lagen und fuhren überall herum. Man musste teilweise Leuten aus dem Weg springen. Allerdings, das hat Spaß gemacht. Also ich bin viele, viele Male mit E-Scootern rumgefahren. Normalerweise bewege ich mich bei der South By zu Fuß oder nehme mir einen Uber. Diesmal auch größere Strecken mit den E-Scootern. Also das ist schon große Mobility. Allerdings, die Unfallgefahr ist nicht unerheblich und Fußgänger stolpern auch, weil die Leute einfach achtlos ihre Roller wegwerfen. Der Trend geht wahrscheinlich zu Dockingstationen, wo man sie auch gleich wieder aufladen kann.
Das fand ich auch persönlich ganz interessant. Also müsst ihr euch so vorstellen, das sind so diese guten alten Tretroller, die man als Kind hatte. Nur halt jetzt ein bisschen größer und sie hatten einen fetten Akku drin. Das heißt, wenn ich einmal angeschoben habe, haben einem die Dinger so, ja, sagen wir mal so, echt so bei 15 Meilen pro Stunde, also über 20 km/h, glaube ich, ne?
Ja, also meine, die ich hatte, gingen eigentlich nie über 13, das sind ungefähr 20 km/h. Ja.
Also echt nicht ganz langsam, auch ohne Helm, echt und die standen einfach überall an der Ecke, so wie man das auch teilweise in deutschen Großstädten schon mit den Mieträdern kennt. Richard, glaubst du, dass das ein Ding für die Zukunft ist? Sehen wir sie im nächsten Jahr wieder?
Also, ich bin ja Journalist geworden, weil ich gesagt habe, die besten Themen liegen auf der Straße. Und im wahrsten Sinne des Wortes hat man schon gesehen, das ist so, wie es jetzt hier bei der South By gelebt wurde. Ich glaube, es waren 7000 Geräte, die da verteilt waren auf der ganzen Straße. Das kann so nicht bleiben, denn tatsächlich, die Dinger lagen überall einfach rum. Wer sie nicht mehr gebraucht hat, hat sie einfach in die Ecke gefeuert. Teilweise auf den Gehwegen, teilweise auf den Radwegen, teilweise sogar in den Parks irgendwo. Die einen oder anderen werden in einer Suff und Laune wahrscheinlich irgendwann mal so ein Ding genommen haben und einfach über die Brücke in den See geworfen haben mit den Akkus. Also so umwelttechnisch ist das, glaube ich, schon, kann das so nicht bleiben. Aber wie Ulrike sagte, es hat Spaß gemacht. Ich glaube, die haben jetzt einen Sommer mal so erlebt. Und ganz ernsthaft, ich meine, wann kann man als Erwachsener schon mal wieder Roller fahren? Ja, und das ist, ne, also es ist auch so ein bisschen so wie damals die Rollerblades und so weiter, haben wir uns auch alle zum Affen gemacht und irgendwann mal ging die Zeit da ja dann auch wieder so ein bisschen zurück.
Das war jetzt aber auch nicht repräsentativ. Also ich habe fünf verschiedene Anbieter gezählt in fünf verschiedenen Farben, die dort an Aufmerksamkeit gebuhlt haben während der South by Southwest. Es ist doch anzunehmen, dass ein Großteil dieser Roller, wenn die South by vorbei ist, auch wieder weggeräumt wird. Die wollten da launchen, die wollten da kostenlose Werbung für sich machen. Hat auch geklappt, alle reden drüber.
Das Thema Mobilität lag aber auch nicht nur auf der Straße, sondern das Reden fand auch während einzelner Programm-Sessions statt. Und darüber habe ich mit Eva Schulz gesprochen. Sie ist ja Reporterin, Moderatorin vom Format Deutschland 3000 bekannt. Und es ging bei ihren Sessions auch zum Teil ums Thema autonomes Fahren. Und ich wollte fragen, ob sie sich denn, wenn sie denn marktreif sind, direkt ein Auto holt, womit sie sich dann durch die Gegend kutschieren lassen kann. Möchtest du dir ein selbstfahrendes Auto zulegen oder was war der Plan dahinter?
Nee, das ist auch genau das, was nicht passieren darf, habe ich gelernt in dieser Session. Das war eine Session mit Malcolm Gladwell, dem Autor und Journalisten, der gerade einen Film über das Thema produziert hat und mit dem, oh, ich habe den Namen vergessen, dem CEO von, wie heißen sie? Aurora, die auch die Cars entwerfen. Und die haben gesagt, es darf genau nicht passieren, dass Menschen Self-Driving Cars selber besitzen, weil dann haben wir ja noch mehr Verkehr in den Straßen. Also die haben dann mal so kurz so Szenarien angerissen wie, dann kann ja jeder sein Auto losschicken zum Einkaufen oder um sich noch ein Eis zu holen, während man selber auf der Couch sitzt. Und das heißt, wenn du das durchdenkst, haben wir noch mehr Verkehr. Also das heißt, wir müssen auf eine Welt hinarbeiten, in der es selbstfahrende Autos geben wird, in der die aber quasi Public Transport sind und geteilt werden, weil nur dann machen sie Sinn, ökonomisch, umweltmäßig und so weiter in den Städten. Das war so eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. Deswegen, wenn du mich fragst, nein, ich will auf keinen Fall eins besitzen.
Aber das ist ja auch dann ganz interessant, weil so ein bisschen in die gleiche Stoßrichtung können wir das beobachten, oder können wir schon das ein bisschen ausprobieren, was wir gerade mit den E-Scootern hier in Austin wirklich erleben. Ja. Seit ein paar Monaten bevölkern die tatsächlich hier jede Straßenecke. Ein bisschen kennt man das in Deutschland schon mit Mieträdern. Mhm. Die gibt es hier auch, aber die sind elektrifiziert. Dann haben wir jetzt hier die E-Scooter. Mhm. Es gibt einige Bürgermeister, die hier aufgetreten sind, die auch genau das diskutiert haben, die eher sehr skeptisch sind, auch gerade was so ein bisschen, sag ich mal, die optische Verschmutzung des Straßenverkehrs machen. Macht es denn aus deiner Sicht für die Mobilitätsoption in einer Stadt am Ende Sinn? Oder kommt das sehr fein darauf an, wie die dann tatsächlich konzeptionell umgesetzt werden?
Ich glaube, es macht total Sinn, aber wie wir das hier gerade sehen, ist es tatsächlich noch nicht so optimal umgesetzt. Ich glaube, in Europa wäre es viel wahrscheinlicher, dass man das in Form von so Public-Private Partnerships einführt, dass also zum Beispiel, dass die eine Kommune mit einem Unternehmen oder einem Werbeträger oder was auch immer partnert, die dann quasi das erstmal das Monopol auf diese Rolle haben, damit du nicht, wie wir das ja, ich habe das zu Hause in Berlin, wo ja zu 2, 3 asiatische Unternehmen so mit in diesen Bike-Sharing-Markt gegangen sind und dann pleite gegangen sind, auf einmal fliegen überall diese Räder rum und wurden gar nicht mehr eingesammelt. Und das darf einer Stadt natürlich nicht passieren. Deswegen muss sie da zumindest teilweise Verantwortung mittragen. Und man könnte dann auch überlegen, ob man explizit Raum schafft, also in Form von Parkplätzen für diese Roller anstatt für Autos, um Menschen so mobiler zu machen und ihnen noch eine Option zu bieten.
Soweit Eva Schulz und Richard beim Thema autonomes Fahren. Da hattest du auch noch einen Gedanken dazu.
Ja, ich habe eine Session besucht und zwar ging es darum, was machen wir denn eigentlich in den Autos, wenn wir quasi Zeit geschenkt bekommen, denn wenn wir die Hände nicht mehr ans Lenkrad nehmen müssen, ja, was machen wir denn eigentlich? Und das war ganz lustig, weil da waren so Zukunftsforscher, einer, der zum Beispiel auch Filmdrehbuch geschrieben hat für Star Wars und sogar auch Star Trek, New Discovery, wie heißen die? Diese neue Star Trek-Serie, egal.
Ah, Star Trek Discovery.
Genau, Discovery. Und der hatte tatsächlich eine tolle Idee. Und zwar hat er gesagt, irgendwie, man könnte zum Beispiel so Shared Experiences in Autos machen. Das heißt, man sitzt ja dann auch nicht, hoffentlich nicht alleine in einem Auto, sondern zu dritt, zu viert. Und so, die ruft man sich ja bei, wie so ein Carpool. Und dann kann man sich zum Beispiel diese geschenkte Zeit, die man auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück hat, nutzen, indem man dort zum Beispiel ein Musikinstrument lernt oder gemeinsam singt oder, also Carpool Karaoke macht oder zum Beispiel eine Sprache lernt. Und dann kann man sich eben ein Auto suchen und sagen, ich möchte heute mit Italienisch 2 für Anfänger auf dem Weg in die Stadt fahren.
Reizt dich das?
Ich kann ja jetzt schon, wenn ich Beifahrer bin, ich bin meistens Beifahrerin, kann ich meine Zeit ja jetzt schon autonom nutzen. Und mir wird leicht übel in Fahrzeugen. Insofern glaube ich nicht, dass ich Filme gucken werde. Aber ich habe selber 2 Panels besucht zum Thema autonome Nutzfahrzeuge. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, weil ich glaube und viele Investoren glauben, dass dieses Thema viel, viel früher kommen wird. Und deshalb stecken die da auch ihr Geld rein. Weil autonome Nutzfahrzeuge sind jetzt schon unterwegs, zum Beispiel seit 5 Jahren schon in offenen Tagebauminen in Australien, baggern die da ab. Es gibt schon in Arizona jede Menge Strecken, wo Laster, Sattelschlepper unterwegs sind. Und ein Unternehmen will bis Ende 2020 den Regelbetrieb eröffnen. Soweit ist der autonome Personenverkehr noch lange nicht.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das South by Medienmagazin zusammen mit Ulrike Langer und Richard Gutjahr sprechen wir über die Trends, die wir von der Netzkulturkonferenz South by Southwest mitgebracht haben. Bis vorgestern lief ja der Interactive-Teil, wo es um die ganzen Netzkulturthemen geht. Jetzt läuft gerade das Musikfestival. Wir senden also heute aus den USA und es gibt da schon so, man kann schon fast von einer Tradition sprechen. Amy Webb, sie ist Trendforscherin und sie analysiert immer die größten Trends, die es gibt und beschreibt die immer sehr schön und sehr anschaulich. Da gab es auch ein paar Medientrends dabei, aber was hat insgesamt da hervorgestochen? Das hat mir Lena Rogel erzählt, sie ist Chief of Digital Channels bei Microsoft.
Was mich so ein bisschen beeindruckt hat oder erst irgendwie verunsichert hat, sie hat fast die ganze Stunde lang nicht über AI gesprochen. Und ich dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, also wir sind hier bei den Tech-Trends. Und dann hat sie es kurz vor Ende adressiert und meinte, ja, wahrscheinlich ist euch aufgefallen, ich habe nicht über AI gesprochen. AI ist kein Trend mehr, sondern alles ist AI. Und das fand ich echt beeindruckend, das nochmal so zu hören. Aber sie hat dann nochmal so ein Recap gemacht auf die Sachen, die sie vorgestellt hat. Sie hat ja nur so ein bisschen ganz vereinzelte Sachen gezeigt. Aber tatsächlich alles ist AI. Und ich glaube, das ist für mich so ein Learning, was ich damit rausnehme.
Hattest du noch so einen Aspekt, den sie genannt hat, wo du so einen Aha-Moment hattest?
Ja, also sie ordnet ja ihre Trends auch immer ein und macht dann so Pessimistic und Optimistic View von den Trends. Also wie könnte das Szenario dann wirklich aussehen, wenn dieser Trend eben kommt oder wenn er umgesetzt ist. Und wenn man so diese pessimistischen Trends sieht, dann kriegt man echt immer ganz schön Angst vor der Zukunft und denkt so, meine Güte, was soll aus uns nur werden? Und das hat sie aber auch nochmal total schön irgendwie dann zusammengefasst am Ende, weil sie sagt, das sind Trends und wir können diese Trends nicht wegmachen, die werden kommen. Aber die Zukunft ist noch nicht da und wir können jetzt entscheiden, ob es der Pessimistic View oder der Optimistic View wird, also was dann wirklich Realität wird. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass sie da nochmal wirklich alle nochmal so ein bisschen wachgerüttelt hat und gesagt hat, hey, ihr könnt alle dazu beitragen und lasst uns gucken, dass wir es in die optimistische Richtung drehen.
Und da muss man gucken, also Ulrike, du hast es gerade geöffnet, das sind irgendwie 263 Trends,
nee,
die sie...
geht noch weiter.
Also hunderte Trends, die sie, fast an die 500 Trends, die sie so ein bisschen beschrieben hat, ja. So, was hast du da mitgenommen?
Eigentlich das große Ganze. Klar, sie hat jetzt im Bereich Medium, sie hat diese Einzeltrends gar nicht im Detail alle angesprochen, weil sie hat von vornherein gesagt, ihr könnt meinen Report runterladen. Also sie stellt alles in eine Creative, in eine Commons-Lizenz ein. Und wichtig sind die Linien zwischen den Ganzen. Sie sagt ganz deutlich, guckt über euren neuen Tellerrand hinaus, verbindet die Trends zusammen. Und es gab auch einen anderen Trendforscher, der auch immer große Hallen füllt, Rohit Bhargava, mit seinen non-obvious Trends, also die nicht offensichtlichen Trends. Was ich von ihr mitgenommen habe, ist eigentlich dieses Horrorszenario, wo sie gesagt hat, es kann sein, dass unsere intelligenten, völlig vernetzten Häuser irgendwann uns völlig bevormunden. Das ist das pessimistische Szenario. Der optimistische wäre, dass wir zwischen den Anbietern Apple und Amazon und Google frei hin und her wechseln können und unsere Daten uns gehören und wir sie mitnehmen können. Das pessimistische ist, die Mikrowelle entscheidet irgendwann für uns, ob das Popcorn genehmigt ist oder zu ungesund, weil zusammengenommen mit den Versicherungsdaten klar ist, dass wir eigentlich Diabetes haben und 10 Kilo abnehmen müssen.
Ich habe mal auch geschaut, was bei diesen unzähligen Punkten, was sie beschreibt, bei den Medien, das ist fast schon ein bisschen ernüchternd, Konsolidierung hat sie auf jeden Fall als einzelnen Punkt genannt, auch das Verabschieden von den Aufmerksamkeitsmetriken, also so nach dem Motto, die Video-Views auf Facebook, haben wir ja schon gelernt, sind fake, und viel Traffic, der im Internet gezählt wird, auch für Publisher, oft ist da auch Fake-Traffic dabei, aber auch so ein paar ganz kleine Pflänzchen, die sie zeigt, nämlich zum Beispiel, dass viele Redaktionen Investigativteams speziell für Algorithmen und Daten einführen oder dass es einen Trend gibt, nämlich Pop-Up-Newsrooms oder auch, dass es spezielle Publikationen nur für eine kurze Periode zu einem Thema gibt oder rund um eine Veranstaltung. Das fand ich interessant, das One-to-Few-Publishing, also dass man wirklich viel stärker in die Nische geht. Und wenn man das so ein bisschen so draufschaut, also dieses Spezialisieren und so, das war eigentlich so mein Gedanke, was ist eigentlich so mein Medien-Takeaway in diesem Jahr? Eigentlich, wenn wir über das Internet sprechen und die Nische, sprechen wir schon immer davon, dass das Internet ganz viele Nischen ermöglicht macht, dass man die aufbauen kann und für kleine Gruppen publiziert. Aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Nische auch tatsächlich praktikabel für die großen Medien, für die Massenmedien sind. Also im Grunde ist die Nische selbst zur Masse geworden, wenn wir uns angucken, welches Thema Newsletter viel stärker spielen oder welches Thema Podcasting spielt oder welche Rolle das spielt oder eben auch so unterschiedliche Angebote. Also dass viele sagen, es ist viel lukrativer für uns, wenn wir uns viele kleine Zielgruppen aufbauen, aber die viel engagierter und loyaler mit uns umgehen. Das war so ein Trend, den ich in Sachen Medien auf dieser South By mitgenommen habe. Wie seht ihr das? Wie entwickelt sich da gerade die Nische?
Ich sehe das ganz genauso. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Cooking-App der New York Times. Erst war es ein Teil des Großangebotes und kostenlos, dann wurde es als App abgespalten, war kostenlos, dann war es kostenpflichtig oder Teil des Digitalangebots. Jetzt, wo wirklich viele Leute entdeckt haben, wie toll diese App ist und was für fantastische Rezepte da drin sind und man die sich personalisieren kann, möchte man den Zugang dazu nicht verlieren. Das haben die sehr geschickt gemacht. Als ich vor der Wahl stand, ich koche nämlich sehr viel damit, was mache ich? Okay, ich zahle die $40 im Jahr, das ist es wert. Sie haben mich als Publikum für diese Nische gewonnen und überzeugt.
Es lautet ja schon früher immer so dieser Slogan, Brands become people, people become brands. Das spielt auch rein, also dieses Nischen-Thema auch mit rein in die Zerklüftung, dass wir immer mehr einzelne, wie soll man sagen, Journalisten haben, die auf einmal irgendwie ihre eigenen Angebote machen. Ich glaube tatsächlich, wir werden eine zunehmende Fragmentierung in den Medien erleben. Das ist noch nicht zu Ende, sondern das wird noch weitergehen. Also thematisch fragmentiert, aber auch an einzelnen Personen angedockt sozusagen. Und dass die großen Marken eigentlich eine Chance und fast schon eine Aufgabe bekommen haben, darüber haben wir vorher auch gesprochen, das Wort Empathie und auch deren wirkliche Verantwortung, die sie übernehmen müssen, das müssen die großen Marken leisten. Das heißt also, wir müssen einen Purpose, müssen eine Agenda, etwas, was allen nutzt sozusagen, müssen die uns verglaubhaft und nicht nur als PR-Gag, müssen die zu ihrer Aufgabe machen, also ein Stück weit auch sozusagen für das Gute in der Gesellschaft sorgen. Die kleinen einzelnen Personen und Brands, die müssen sozusagen thematisch sozusagen können noch näher ran, können noch genauer hinschauen, auch aufs Lokale. Und der Klebstoff zwischen allem, das wird die künstliche Intelligenz sein, die mehr oder weniger dafür sorgt, dass der richtige Inhalt zu der richtigen Person kommt.
Und ein weiteres Trendthema, das wurde bei Amy Webb nur ganz kurz angesprochen, ist sogenannter Journalism as a Service. Was kann ich eigentlich mit den Informationen anfangen? Wie befähigt mich das dazu, in einer Demokratie zu handeln? Sei es, dass ich politisch besser informiert bin, dass ich weiß, okay, diese Schulform möchte ich nicht unterstützen, sondern ich möchte meine Kinder genau deshalb in öffentliche Schulen schicken. Es wird hier auf der South By, aber auch auf anderen journalistisch relevanten Veranstaltungen viel darüber nachgedacht, dass Journalismus etwas mehr leisten muss, auch für das Leben der Menschen.
Ein Takeaway, den ich auch noch auf jeden Fall auf der South By hatte, ist beim Thema Streaming-Dienste, dass Netflix nicht mehr unbedingt cutting-edge ist. Rein zufällig während der South By kam die Einladung, dass ja Apple demnächst seinen Streaming-Dienst vermutlich vorstellen wird, ich glaube jetzt Ende des Monats. Und hier auf der South By wurde auch ein neuer Streaming-Dienst vorgestellt, der heißt Quibi. Das soll so ein bisschen eine Art Netflix für mobile Generationen sein. Die Köpfe dahinter sagen, dass ja Netflix im Grunde TV-Formate ausstrahlt, ne? Also bis zu einstündige Formate, die man sich dann anschaut, aber das passt überhaupt nicht im mobilen Sehverhalten. Was sie machen wollen, ist Geschichten, die vielleicht im Total 3 Stunden lang sind, in 10-minütigen Snippets erzählen, richtig hochwertig produziert, also auch in Game of Thrones Manier, aber schon speziell auch so ausgerichtet, dass das sowohl im Hoch- als auch im Querformat funktioniert. Dahinter steckt Jeff Katzenberg, das ist ja Mr. Hollywood, und Meg Whitman, sie ist unter anderem bei HP als Chefin da groß bekannt geworden. Beide kennen sich noch auch aus ihrer Disney-Zeit und es ist echt interessant. Beide sind über 70, haben jetzt 1 Milliarde eingesammelt an Investorenkapital, unter anderem auch vom chinesischen Alibaba, sie wollen jetzt wirklich Bewegtbild für die ganz junge Generation machen. Ich bin mir nicht sicher, ob die da jetzt schon bisschen zu viel Vorschusslorbeeren bekommen, aber ich finde es nicht ganz uninteressant, das Konzept. Gerade auch mit dem, was jetzt vielleicht auch Apple starten wird, Richard, wie würdest du das einordnen?
Ja, Apple war auch hier wieder sozusagen unsichtbar wie bei der CES in Las Vegas, ist nie selber vor Ort, aber trotzdem Gesprächsthema. Apple wird am 25. März die Katze aus dem Sack lassen. Showtime heißt die Einladung an die Journalisten und da wird wahrscheinlich der Streamingdienst vorgestellt von Apple und übrigens auch ein News-Dienst, also quasi ein Abo für mehrere Zeitungen und Zeitschriften. New York Times sind dabei, Washington Post ist mit dabei. Man zahlt also einmal und kann so eine Art Spotify oder Music-Deal sozusagen überall reinlesen. Sehr gespannt darauf, auf diesen Termin. Aber jetzt zu Quibi. Ich würde da keine Wetten draufsetzen, weil für mich, das sind alle mit dabei. Steven Spielberg ist mit dabei, J.J. Abrams ist dabei. Also die ganz großen Produzenten der Branche nur. Macht das wirklich Sinn, wie damals die Zeitung vom Analogen quasi als PDF jetzt quasi auf ein Smartphone zu übertragen, weil nichts anderes ist das ja. Das sind kleine zerhackte Geschichten, die aber im Grunde genommen eigentlich gar nicht für diesen Bildschirm konzipiert worden sind. Mir hat jemand gesagt, es ist eigentlich schade, dass die dort stehen geblieben sind, weil ein Telefon, anders als der Fernseher an der Wand, hat ja noch so viel mehr Möglichkeiten. Er kann zum Beispiel einarbeiten, wo du dich gerade aufhältst. Man kann personenbezogen irgendwie die Inhalte abändern. Das heißt, es ist noch nicht zu Ende gedacht, aber vielleicht so als Übergangs-, als Brückentechnologie, bis dann die Formate, die wirklich für Smartphone für die mobile Nutzung gedacht sind, erfunden worden sind, könnte das hinhauen. Ich bin mir da nicht so sicher und würde da kein Geld drauf setzen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde.
Was mit Medien, das inspirierende Medienmagazin. 2100 Programmpunkte gab es allein im Konferenzteil der South By in den letzten Tagen. Also echt ganz schön viel. Und was ich immer persönlich ganz toll finde, es gibt da immer so den ein oder anderen Punkt, von dem man sich inspirieren lassen kann, der vielleicht auch eine Überraschung ist, womit man gar nicht gerechnet hat. Und Ulrike, ich weiß nicht, wie war das bei dir? Was hat dich diesmal richtig inspiriert?
Das war gar nicht ein bestimmtes Thema, sondern ich bin noch nie mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen wie diesmal. Ich hatte das Gefühl, die South By wird immer internationaler und das kriegen auch die Amerikaner mit. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, woher ich denn komme und welche Themen denn in Europa so anliegen. Und ich habe sehr viele Gespräche am Rande geführt.
Und das, was ich ganz interessant finde, also was mir da ins Auge gesprungen ist, war so ein bisschen, dass hier versucht wird, das Verhältnis zu den großen Tech-Konzernen neu zu definieren. Da ist mir nämlich eine Session aufgefallen von Roger McNamee. Das ist ja ein Investor aus dem Silicon Valley. Er war auch mal Mentor von Mark Zuckerberg. Und so, ja, in den letzten Monaten hat sich so sein Verhältnis, glaube ich, zu den Managern drastisch verändert, weil er sie nämlich ganz eindeutig kritisiert für ihre Haltung, sich so das Recht rauszunehmen, alle Daten über Personen zu sammeln, die sie nur unter den Fingern bekommen, schon alleine. Und er hat zum Beispiel kritisiert, dass jetzt dieser Privacy-Vorstoß von Mark Zuckerberg, dass das nur Augenwischerei, dass das ein PR-Stunt ist, weil sie ja trotzdem auch noch über Menschen, die vielleicht noch nicht mal einen Facebook-Account haben, Daten sammeln, wenn die sonst auch mit im Netz unterwegs sind. Das hat er da richtig kritisiert. Und selbst ja AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez hat ja auch hatte eine sehr Facebook-kritische Haltung, eine politische Mitbewerberin sprach ja sogar schon von einer Zerschlagung. Jonna Peretti von BuzzFeed forderte mehr Geld um für die Inhalte, die dort auf den Plattformen von Facebook und Co. stattfinden. Also das fand ich persönlich schon ganz interessant. Ich habe noch zwei andere Kolleginnen gefragt, was sie für Inspiration mitgenommen haben von der South By. Und Lea Steinacker, sie ist Chief Strategy Officer bei ADA. Sie hat gesagt, dass sie sehr interessant fand, dass ein Vortrag von der Frau, die vor 2 Jahren den Uber-Skandal rund um sexuelle Belästigung ins Rollen gebracht hat.
Das war Susan Fowler, die damals Software-Ingenieurin bei Uber war und die nach ca. einem Jahr bei der Firma gemerkt hat, wie krass die Kultur der sexuellen Belästigung und auch anderer Formen der Diskriminierung bei Uber tatsächlich waren und vor allem, wie die Reaktion des Unternehmens war, als sie das an die HR herangetragen hat, an die Personalführung und die dann irgendwann sich entschlossen hat, zu gehen, weil die Vorfälle sich so anhäuften und die Reaktionen eben so derart unangemessen waren, dass sie dort nicht mehr arbeiten wollte. Sie ist gegangen und sie hat dann einen Blogpost damals veröffentlicht, der Anfang 2017 dann ziemlich viral gegangen ist und um die Welt gegangen ist und tatsächlich bei Uber natürlich einen Wechsel in der Führung ausgelöst hat letztendlich und überhaupt einen Anstoß für einen absoluten Kulturwandel war. Und die Susan Fowler hat seitdem sehr wenig darüber gesprochen. Es gibt wenige Interviews mit ihr darüber. Vor allem hat sie sehr wenige Reden selber darüber gehalten. Und heute hat sie das aber getan bei der South By, war sichtlich sehr, sehr aufgeregt, hat auch selber von sich gesagt, sie ist wahnsinnig schüchtern, sie hat ziemlich viel Angst vor der Bühne. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, das bewegt einen dann gleich, wenn man dann vor 2000 Menschen so jemanden erlebt, der sich traut, das nochmal alles zu erzählen. Die hat eine Dreiviertelstunde lang darüber geredet, was sie damals bewegt hat, wie es dazu gekommen ist, wie lange sie auch mit sich gerungen hat. Und was sie seitdem gemacht hat, sie arbeitet jetzt für die New York Times und hilft anderen Menschen dabei als Opinion Editor, also sprich, die hilft in der Meinungssektion der New York Times anderen Menschen dabei, auch ihre Geschichte zu erzählen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich sehr inspiriert, weil ich glaube, das ist eine sehr schwierige Situation, in der die war und wie sie das auch verarbeitet hat und was sie jetzt so darüber zu erzählen hat und auch was für Lösungen sie daraus gezogen hat, was das Thema Diskriminierung und sexuelle Belästigung angeht, das war schon alles sehr, sehr, sehr spannend. Die hat auch ein Buch darüber geschrieben, also ich bin sehr gespannt.
Tja, und was war das Inspirierende für Lina Timm? Sie ist ja vom Media Lab Bayern und ihr bleibt besonders ein Vortrag von einer Beziehungstherapeutin im Sinn. Was hat denn das mit Technik zu tun?
Heute war dann Esther Perel da und es war tatsächlich sehr großartig, weil Esther, die ist Paartherapeutin eigentlich und hat hier auf der South Bay halt den Vergleich aufgemacht, dass wir auch eigentlich um Beziehungen bei der Arbeit am Arbeitsplatz sehr viel mehr kümmern müssen. Und das fand ich einen super spannenden Vergleich, weil sie hat so den Satz dazu gesagt, man wird ja kein anderer Mensch, nur weil man durch die Tür bei der Arbeit kommt. Und das heißt, du nimmst eigentlich alles, wie du sonst in Beziehungen bist, auch irgendwie in einer Paarbeziehung, nimmst du halt mit deinem Arbeitsplatz und bist da ja auch ein ähnlicher Mensch.
Und im Zweifel verbringt man dort mit den Kollegen fast sogar mehr Zeit als zu Hause. So.
Das stimmt, ja, genau. Und alle Flaws, die man irgendwie so hat, die bringt man halt genauso mit. Und ich fand das ganz spannend, weil sie hatte so diese Unterscheidung zwischen, entweder man ist, also es gibt so zwei Typen von Menschen. Die einen sind aufgewachsen so unter der Prämisse von Loyalität. Die wissen halt, egal wobei ich Hilfe brauche, irgendjemand ist da und hilft mir. Und die anderen sind so unter der Prämisse von Autonomie aufgezogen worden. Also dass man irgendwie sagt, hey, am Ende bin ich halt alleine da und ich kann es eh am besten und kann mich da auf keinen verlassen. Und ich habe so über mich nachgedacht und weiß, dass ich sehr der zweite Typ bin, also auch immer so im Kopf habe, wenn es richtig schlimm wird, dann gibt es halt nur noch mich. Und habe das bisher aber immer nur auf mein Privatleben bezogen und gar nicht auf Arbeit. Aber alle Beispiele, die sie so zur Arbeit hatte, also so einfach Sachen selber machen, sehr, sehr schlecht delegieren können und sowas, das passt halt komplett da drauf. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, sich das mal zu durchdenken.
Sie endete, glaube ich, mit dem Merksatz, wenn du den anderen verändern möchtest, musst du erstmal bei dir selber anfangen.
Ja, und dazu auch so eine spannende Frage aus dem Publikum, weil eine nämlich gesagt hat, so ja, jeder, der schon mal in Therapie war, kennt diesen Satz, aber warum ist es denn so verdammt schwer, den umzusetzen? Und das stimmt schon. Also natürlich weiß man das irgendwie, aber bei sich selber anzufangen, das ist einfach ein großer Schritt. Es ist einfacher, als auf die anderen zu schieben.
Was nimmst du tatsächlich noch als Inspiration mit?
Ich gebe mir am letzten Tag immer die komplett durchgeknallten Sessions und ich war auf einer Session zum Transhumanismus, den muss man auch mögen. Drei Menschen, die unterschiedliche Varianten gefunden haben, wie wir alle unendlich leben können, und zwar die einen sagen über die Hardware, das heißt wir tauschen einfach unsere Teile alle aus und werden unsere Organe im Drucker ausdrucken. Die anderen waren eher philosophisch unterwegs, haben gesagt, nee, eigentlich besteht unsere Seele ja nur aus Software und den Körper, den können wir ganz abschwören, das heißt also wir laden unsere Seele aus unserem Körper raus und dann ins Internet rein und können dann die ganze Party irgendwie, die ganze Welt reisen und unendlich leben. Und der dritte war so ein Mensch, der sich selber zum Supermann generieren wollte. Das war eine Künstlerin, eine Tänzerin, die bestand aus lauter Ersatzteilen und so Sensoren in ihrem Körper und kann damit zum Beispiel an den Füßen schon merken, wenn es irgendwo ein Erdbeben gibt in der Welt, weil ihr der eingebaute Chip das sozusagen ins Gehirn pumpt. Also all diese verrückten Leute zu treffen und mit denen zu reden und sich auszutauschen, sich den Sinn überhaupt auch mal, die Sinnfrage zu stellen, wofür ballern wir uns den ganzen Tag mit unserem Smartphone voll und zu und mit irgendwelchen Nachrichten, das fand ich schon sehr toll. Und wie gesagt, über allem stand diesmal für mich bei Southwest irgendwie auch die Frage der Verantwortung. Technik ist kein Selbstzweck, sondern wir alle wollen ja eigentlich bessere Menschen werden. Und ich glaube tatsächlich, diesmal nicht nur so gesagt, nicht nur so PR-Gag. Gerade Facebook hat es knüppeldick gekriegt auf dieser Konferenz. Ich glaube, jetzt ist wirklich Zeit der Worte vorbei, jetzt wird gehandelt.
Das fand ich auch wirklich einen sehr guten Punkt, wenn mir da zum Beispiel sehr gut aufgefallen oder aber wirklich positiv aufgefallen ist, war Dennis Crowley, der Chef von Foursquare. Der war in diesem Jahr zurückgekehrt, weil vor 10 Jahren hatte die App dort ihren Durchbruch. Und über diesen Punkt Verantwortung, Umgang mit den Daten, wie er da gesprochen hat, das hat mir sehr gut gefallen. Er hat zum Beispiel berichtet, dass die Mitarbeiter bei ihnen Ethiktraining bekommen, dass es einen Ethikbeirat gibt, der sich mit heiklen Fragen beschäftigt, zum Beispiel, welche Daten man über Personen gruppieren darf und nicht, was wir an Partner weitergeben. Also Foursquare ist ja ein Location-Dienst, der auch feststellt, wo sich Leute aufhalten. Diese Daten, das ist so eine Art, kann man sich vorstellen, also ein mobiles oder ein Location-based Betriebssystem, was Uber nutzt, was Twitter nutzt und auch, was weiß ich, Coca-Cola für welche Anbieter. Also es ist nicht nur diese Swarm-App, die man kennt. Und diese Herangehensweise, auch dieses Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit Daten zum Beispiel, dass man nicht unbedingt auch den Partnern die Daten zugänglich macht, wenn jemand bei einem Scheidungsanwalt reingeht, das fand ich hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht.
Einen Satz noch dazu, weil wir ja bald kurz vor den Europawahlen stehen. Ich habe noch nie so oft irgendwie Appreciation, also Anmerkungen und Bewunderung für uns Europäer erlebt, wie in diesem Jahr auf der South by Southwest. Gerade die Amerikaner haben wirklich auf jedem zweiten Panel gesagt, wir sollten mal nach Europa schauen und von denen ein bisschen lernen. Das alles in Anspielung darauf, dass wir eben auch sagen, Datenschutz ist wichtig. Und auch wenn das nicht immer alles im Detail schon so richtig ausgegoren ist und so weiter, ich glaube, die Richtung, die stimmt, und hier können tatsächlich, und das finde ich toll, hier können wir wirklich zusammenarbeiten und die Amerikaner auch ein Stückchen was von uns lernen.
Kooperation zog sich durch. Also ich saß auch, habe noch ein kleineres Panel besucht, wo jemand von Twitter saß, der für die Medienpartnerschaften zuständig ist, der wirklich gute Stimmung gemacht hat und man nahm es ihm ab. Es saßen auch Medien mit auf dem Panel und sie gingen darauf ein, wie Twitter jetzt versucht, nicht möglichst viele Medien zu Partnerschaften zu gewinnen, sondern diejenigen, die sie haben, zu intensivieren und gemeinsam daran zu arbeiten, dass Medienunternehmen auch wirklich mit Twitter Geld verdienen können.
Ulrike Langer, Richard Gutjahr, herzlichen Dank, dass ihr diesen Ritt durch die South Bay in der letzten Stunde mitgemacht habt. Und das war's. Eine Stunde Was mit Medien für heute. In der kommenden Woche gibt's dann eine neue, frische Ausgabe dann mit Dennis Horn und Herrn Pähler wieder. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.